Herzlich willkommen zum Podcast New Work. Verstehen, gestalten. Dem Podcast rund um New Work. In jeder Folge widmen wir uns einem Thema, das Teil von New Work ist. Dazu erhältst du von uns auch immer Ideen für deine praktische Anwendung. Wir wünschen dir viel Spaß.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rafael Kasprzak und in der heutigen Folge sind zwei Besonderheiten. Einerseits haben wir ein Interview, andererseits interviewen sich die Personen selbst. An der einen Stelle ist Boris Gloger von Boris Gloger Consulting und an der anderen Stelle ist Malte Vögen, einer der drei Geschäftsführer der Vibers. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hi.
Und danke für die Einladung, lieber Rafael.
Ja.
Und Malte, du bist heute der Interviewer von Boris beim letzten Mal, in der letzten Folge, beziehungsweise im letzten Austausch war das Boris. Auf dem Channel von Boris Gloger, im Podcast von Boris Gloger, hat der Boris eben den Malte interviewt und heute interviewt Malte den Boris. Seid also gespannt auf das Gespräch. Ich ziehe mich zurück und wünsche euch eben ein gutes Gespräch.
Hi Boris. Ja, da sind wir jetzt wohl alleine auf uns gestellt. Wir wollten ja so ein bisschen zusammenarbeiten, das war ja auch schon das letzte Mal die Geschichte, so gemeinsame agile Erfahrung. Unsere Wege haben sich ja vor einiger Zeit geteilt und dann wieder gefunden. Und ich würde jetzt gerne dich so ein bisschen ausfragen, so welche Erfahrungen hast du eigentlich, habt ihr mit Boris Gloger Consulting in diesen letzten 20 Jahren gemacht? Und vielleicht auch, was können wir als Vibers daraus lernen, aber auch andere Leute, die sich mit Agilität beschäftigen. Das wären so ein bisschen die Fragen. Und ich habe so eine ganz blöde Frage am Anfang, aber die werde ich eigentlich immer wieder gestellt. Was ist denn deine Definition von Agilität oder von Agil? Was ist denn das eigentlich?
Boah, deswegen musste ich 8 Bücher schreiben, um das rauszuarbeiten. Jetzt willst du das auf den Kurzschluss rücken. Meine Definition, also mir ging es immer darum, nach außen zu arbeiten. Also das erste wichtige Thema ist, dafür zu sorgen, dass man etwas im Außen löst. Ja, und Agilität war für mich ein Organisationssystem am Anfang. Ganz am Anfang war es eigentlich nur eine Projektmanagement-Methode. Ne? Ich dachte, Agile Software Development with Scrum, geht es irgendwie darum, wie kann ich ein Projekt erfolgreicher machen. Und über die Jahre ist daraus nicht nur eine Teammanagement- oder Projektmanagement-Methode entstanden, sondern auch eine Art und Weise, wie man ganze Organisationen bauen kann. Aber das wesentliche Element waren immer zwei Dinge. Einmal, dass du einen sogenannten Business Value liefern sollst. Also es muss im Außen ein Wert entstehen. Mhm. Und das zweite wesentliche Element war, es wird tatsächlich in Iterationen etwas fertig. Also das fand ich bestechend. Also sich von einem Ergebnis zum nächsten zu hangeln. Und das dritte Element, was Agil für mich immer ausgemacht hat, das war die menschliche Komponente. Also ich komme aus der Soziologie und der Philosophie und ich hatte in meinem Studio haben wir uns ganz viel mit Organisationssoziologie, Luhmann, systemischen Theorien beschäftigt und gleichzeitig auch mit diesem gesamten Lean Management. Und deswegen kannte ich diese ganze, bevor ich auf Agile kam, war ich auch in der Automobilbranche und war der Beratung für Opel und habe also auch Organisationen von innen gesehen und wir hatten also dieses klassische Management war da und Lean hatte ich also auch wirklich gesehen, aber das war alles fabrikmäßig gesteuert. Also da hatte der Mensch der war nicht existent. Aber es gab ein Element und das macht für mich den wesentlichen Unterschied in der agilen Szene aus. Es ging um den Menschen und dass die Menschen in ihrem Job Arbeit und Spaß, Befriedigung und vielleicht auch sogar sowas wie eine Erfüllung finden im Idealfall. Ja. Und aber das war mir immer wichtig. Ja.
Was mich also, eine super steile Überleitung zu einer anderen Frage, die ich habe, jetzt so ein bisschen den Menschen im Mittelpunkt stellen. Das ist auch so ein bisschen das, was bei New Work dahinter steht, zumindest so wie ich das bisher so ein bisschen verstanden habe. Wie verbindet sich denn Agilität mit New Work? Hat das irgendwas miteinander zu tun? Ist das, also, was denkst denn du?
Ich glaube, dass man verstehen muss, dass Agile, New Work und Digitalisierung zusammengehören. Also die Digitalisierung hat ja irgendwann in Mitte der 90er Jahre also das hat sicherlich schon vorher angefangen, aber die wesentlichen Elemente, unter denen wir heute alle den Erfolg sehen oder leiden, ist die Digitalisierung in den 90er Jahren in Silicon Valley angefangen haben. Also ganzes HTML, Internet, die großen Konzerne, die wir jetzt alle haben, auch das System, mit dem wir hier gerade diesen Podcast machen, MS Teams, ja, ist ja alles im Silicon Valley entstanden. Und die haben in den 90er Jahren drei Probleme lösen müssen. Das eine Problem war, wie entwickle ich ein Businessmodell, von dem ich noch nicht weiß, wie das funktionieren könnte? Das zweite Problem war, wie arbeite ich mit Menschen, die nicht wissen, wie das Ganze technologisch funktioniert? Also, weil es gab ja damals noch gar niemanden, der wusste, wie man das im Internet macht. Und das dritte große Problem war, also ich habe die Menschen nicht und ich habe die Technologie noch nicht. Also die Technologie muss auch erst entstehen. Ja. Und gleichzeitig muss ich das alles in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit machen, weil ich ja links und rechts neben mir im Silicon Valley ja wieder kleine Firmen habe und Stanford und Startups und die eine gigantische Geschwindigkeit an den Tag legen. Ja, das sieht man jetzt wieder zum Beispiel, wenn man das heute sich genau anschauen will, braucht man sich nur anschauen, wie die Startup-Szene im Silicon Valley gerade funktioniert und die versuchen gerade alle das Self-Driving, Autonomous Vehicle, also diese Geschichten zu integrieren und die haben in 4 bis 5 Jahren, also ich war vor 2 Jahren da waren es dann schon 900 Startups zu dem Zeitpunkt nach 4 Jahren. Ich gehe davon aus, dass die jetzt 2 oder 3.000 sind. Mhm. Das heißt, da sind derartig viele Startups unterwegs und das heißt, du musst auch noch die Leute dazu kriegen, du musst die Leute auch noch halten. Mhm. Und hast riesen Konkurrenz. Und dann kam also die logische Konsequenz dieser Szene war, wie kann ich jetzt die Leute dazu bringen, in eine bestimmte Richtung hinzuarbeiten? Also ich musste ein Managementproblem lösen. Also in einem Umfeld, das keiner kennt, mit Technologien, die noch keiner kann, die noch nicht entwickelt sind, mit Leuten, die das alles noch nicht können, in einem gigantischen Druck zu agieren, brauche ich eine Management-Methodologie, das Leute ausrichtet und wissen, wo das hinläuft. Und das war Agile. So. Oder Scrum oder Scrystal oder ist auch völlig egal, wie wir es nennen. Und jetzt kommt nach 20, 30 Jahren mittlerweile, sagt dann plötzlich, hat sich etwas Wesentliches weiterentwickelt, nämlich das Bewusstsein, dass die Software der Treiber der Wertströmer ist. Also es gibt dann so Sprüche wie, jede Firma muss zu einem Softwarekonzern werden oder einem Technologiekonzern, weil die Produktivitätssteigerung über die Software kommt. Wenn aber die Produktivitätssteigerung über die Software kommt, ist der wichtigste Arbeiter im Unternehmen der Softwareentwickler, also der Wissensarbeiter. Und die haben eine bestimmte Arbeitskultur mitgebracht.
Und du meinst ja sozusagen das, was wir heute als New Work und Agilität bezeichnen, das ist viel von dieser Arbeitskultur, die aus diesen Marktanforderungen gekommen ist.
Exakt. Sind? Also das fing ja an mit den damaligen, mit den, wie heißen die Dinger, die Fußball, die Dattler, ne? Wie heißen die?
Kicker?
Die Kicker, das Kicker. Da fing das an. Ja, in jedem Softwarebude aus 2001 bis 2005 warst du hip, wenn du so einen Kicker hattest, ja. Und heute ist es halt nicht mehr der Kicker, heute ist es die coole Lounge und das Essen muss dir gebracht werden à la Google und dann hast du tolle Spaces, wo sie dann mit ihren Mickey-Mäusen vorm Rechner sitzen. Das ist aber alles super hip und super fein, ja. Ich habe die erste Geschichte da beim Immobilien-Score 2008 gesehen, da hast du gedacht, wo bin ich jetzt? Bin ich in einem Hotel oder bin ich noch in einer Arbeitsstätte? Also es war wirklich irre. Und das ist vollkommen logisch, weil es nochmal einen fünften Treiber gibt. Das ist die demografische Entwicklung. Sind zu wenig da. Also der Fachkräftemangel, den wir sehen, jetzt gerade überständig erzählt wird, der war ja vor 20 Jahren in der Softwareentwicklung schon lange da. Weil nochmal, wir haben keine Leute, die wissen, wie das geht. Und das wird gerade erst entwickelt. Und die Typen verdienen arschvoll Geld. Und gleichzeitig ist es vollkommen egal, wenn du im Silicon Valley bist, ob du bei Microsoft zur Tür reingehst oder ob du 2 Blöcke weiter bei Facebook zur Tür reingehst. Also dein Arbeitsweg ist der gleiche. Also entweder ewig lang, aber am Ende des Tages ist es wurscht, weil da fährst du einfach. Also ich habe das einmal gesehen, das ist schon vor 15 Jahren gewesen. Der Campus von Facebook, oder was war es, Facebook oder war es? Ja, ich glaube, es war Facebook. Der Campus von Facebook war, glaube ich, weil Microsoft war genau eine Straße weiter. Und jetzt nimm die Fire and Hire Policy aus USA, ja, da gibt's keinen, da sagst du freitags, ich habe keinen Bock mehr, bist am Montag bei Facebook angestellt.
Wenn du bei Microsoft. Also müssen wir sozusagen sagen, auch wenn man es auf deutschen Markt überträgt, dass New Work jetzt nicht nur dafür da ist, du hast gerade am Anfang gesagt, Agilität hat was damit zu tun, Wert zum Kunden zu liefern, das iterativ zu tun. Aber wenn wir jetzt ein bisschen auf New Work gucken, ist es nicht auch ein Teil, höre ich da jetzt raus, einfach Notwendigkeit oder einen Wettbewerbsvorteil zu haben, ja, gegenüber anderen Arbeitgebern.
So hat es sich jetzt dann dargestellt, nicht? Und jetzt wird es halt wieder instrumentalisiert, wie alles instrumentalisiert wird. Ja, also was die sich selber erarbeitet haben, waren sie vielleicht happy mit dem Kicker, ist halt jetzt zu einer Bespaßungsindustrie geworden, wo viel Geld verdient wird, wie die Möbel aussehen. Und ganz ehrlich, das ist wieder ein Hype. Also das ist ein Hype, da verdienen sich halt
Steamkings. Ja, wobei aber natürlich Geld. Die Frage ist, ob eine sozusagen New Work mit Einrichtung und sonst was verbinden, ob, also da glaube ich mit dem Herrn Bergmann dann noch ganz andere Ideen eigentlich.
Ja, natürlich, war. Klar. Aber das wäre ja also, dann das Ursprüngliche wieder, ja, da bin ich ja richtig. Bei dir. Also New Work im Sinne von, ich darf mitentscheiden, aber das war ja immer die Grundidee hinter Agilität. Also wie kann ich ein System erzeugen, in dem Menschen innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen, das wird gerne vergessen, es wurde immer über gegebene Rahmenbedingungen gesprochen, deswegen gab es den Sprint, deswegen gab es eine klare Sache, es gibt Product Owner, der sagt, das ist halt das, was wir haben wollen, es gab Rahmenbedingungen, hat man dann aber gesagt, darin könnt ihr euch austoben.
Okay. Aber jetzt haben wir ganz viel philosophiert über, was ist agil, was ist New Work. Ja. Was davon, jetzt ein bisschen mal von euch auch zu lernen, ja, was davon habt ihr denn jetzt bei euch selbst ausprobiert?
Na, alles.
Alles?
Also wirklich alles. Also ich hatte immer eben, es war mit ein großer, also der Grund für Boris Gloger besteht in zwei Aspekten. Einmal, dass ich natürlich irgendwie diese Art von Sendungsbewusstsein hatte früher, wo ich gesagt habe, ich muss irgendwie die deutsche Industrie verändern. Das gehört zu einem Entrepreneur dazu. Aber es gab noch einen anderen Aspekt. Ich wollte immer eine Möglichkeit schaffen, dass Leute, die sich wirklich in den Unternehmen in Anführungszeichen auflehnen, also musst ja herrschende Verhältnisse ändern. Ne? Also als Agile Coaches willst du transformieren oder du willst einfach nur dafür sorgen, dass ein Team anders arbeiten kann, dann machst du ja was anders. Also musst ja irgendwie opponieren. Um Veränderungen in Gang zu kriegen. Und ich wollte immer das Problem lösen, dass Menschen Angst haben, ihren Job zu verlieren.
Ah, okay.
Also einer der Gründe für Boris Gloger war, dafür zu sorgen, ein Umfeld zu schaffen, in dem ich bei den Kunden rausfliegen kann, ohne meinen Job zu gefährden. Mhm. Ich bin der Coach, kann der Mund aufmachen. Und dann passt dem Kunde das halt nicht, dann tauschen sie den Herrn Gloger aus, dann sagt er über die Organisation Boris Gloger, wurscht, dann gehe ich halt woanders hin. Ist ja egal, also wenn du nicht. Das war ein wichtiger Erfolgsfaktor für uns, also Gründungsmythos sozusagen. Mhm. Da gehört es hin. Und das dritte Thema, das ich lösen wollte, war, ich habe nämlich beobachtet, dass wenn du beim Kunden bist und du erlebst nie, wie agil richtig ist, kannst du ganz schlecht beraten. Mhm. Und als wir angefangen haben, als du das ja auch angefangen hast, da gab es ganz wenig Anschauungsmaterial. Also, ja. Ne? Also da gab es ja nicht großartig Firmen, wo du hättest mal ein Agile-Scheiß-Programm machen können oder sowas. Das heißt, du musstest irgendeinen Ort haben, wo du es ausprobieren konntest. Oder wo du ein Gefühl dafür entwickeln konntest, was ist eigentlich in Anführungszeichen richtig.
Und das waren wir selbst.
Das sind wir selber. Und deswegen war es immer ein Ziel, eine Organisation zu bauen, die so dicht an das Ideal, was immer das ist, ja. Und ich bin, wie jetzt bin ich mittlerweile fast 54, dieser ideologische Teil nimmt mir ein bisschen mehr ab jetzt, aber früher war der stärker. Also ich wollte es dann schon agil richtig machen, obwohl wir noch gar nicht wussten, was agil richtig ist. Das ist irgendwie.
Genau, das habe ich ein Teil des Herausfindens, was das nun wirklich alles bedeutet, das stimmt. Genau. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das bis jetzt, also ich würde ja immer von mir behaupten, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
Ich würde sagen,
das ist jetzt schon erleuchtet.
Besser. Nein, erleuchtet. Besser. Du, erleuchtet waren wir doch immer, aber wir wussten es nicht. Also ich glaube, erleuchtet waren wir immer. Ob es, wie es wirklich geht, glaube ich, ist noch eine andere Frage. Nein, also du, wir haben alles ausprobiert. Die Idee, das Unternehmen mit Backlogs zu steuern, die Idee zu überlegen, wir haben Product Owner und Scrum Master in unseren Teams. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Wir haben ausprobiert, mit Hilfe, ich bin ja sehr vom Open Space angetan gewesen, ganz am Anfang schon, und dachte, okay, warum organisiere ich nicht die gesamte Firma als Open Space?
Und was sind Dinge, also jetzt, wenn wir sagen, wir haben ganz viele selber ausprobiert, was habt ihr denn fallen gelassen? Und wo wird's, oder was habt ihr vielleicht auch gar nicht ausprobiert, weil du meinst, das ist nur wirklich Quatsch?
Wir haben alles ausprobiert. Wir haben wirklich echt alles ausprobiert. Wir haben was fallen gelassen, würde ich noch nicht. Die letzte Entwicklung ist Soziokratie. Mhm. Die haben wir ausprobiert und die hat. Das, da, 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 da. Das funktioniert noch nicht.
Warum nicht? Wo ist da der Haken?
Das hat ein bisschen was mit der Tatsache zu tun, dass es Corona gab und wir es nicht gescheit hingekriegt haben während dieser Zeit, in der wir das ausprobiert haben, uns mal richtig zusammenzusetzen, glaube ich, ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir ein Stück zu schnell gewachsen sind in der letzten Zeit. Mhm. Und dieser Prozess hat viel, viel Zeit und Mühe und Arbeit da reingesteckt, das hinzubekommen. Und übrig geblieben sind ein paar Prinzipien, die wir gut finden, also zum Beispiel in Gruppen zu entscheiden, also wie man da besser zur Entscheidung kommt, der Consent ist übrig geblieben. Aber wir haben es noch nicht geschafft, so jetzt zum Beispiel, du hast ja letztens erzählt, ihr habt zum Beispiel HR-Kreise und sowas, ja. Wir haben keinen HR-Kreis, wir haben ganz traditionell eine HR-Bude-Mannschaft, Abteilung, ja. Die hat aber den Auftrag nicht für die Teams, also sie hat ich hatte eher ein anderes Organisationsmodell. Mein Modell war zu sagen, ich organisiere das eher wie eine IT-Architektur. Ich habe eine Basisplattform, die Service-Plattform, ne? Ja, also das Operations, das Operations-System, und darauf habe ich meine Applications drauf sitzen. Mhm. Und HR und Marketing und sowas, die erzeugen quasi die Strukturen und Prozesse und Arbeitsplattformen, auf denen dann die Teams arbeiten können, so autark wie möglich. Und schönes Beispiel ist zum Beispiel Rechnungslegung beim Kunden. Da haben wir jahrelang, also wirklich immer wieder das Problem gehabt, dass die Timesheets von Kollegen, also wir sind halt eine Consulting-Organisation verdienen ihr Geld damit, dass sie Timesheets legen. Also zumindest in meiner Diktion, also ist, vielleicht hat ein anderer von euch noch eine bessere Idee, immer her damit. Und dann musst du am Ende der Woche deine Timesheets haben und am 30., 31. eines Monats versuchst du deine Arbeiten, deine Aufträge da, ne, deine Rechnung zu schreiben, und das haben wir zentralisiert gehabt. Und was ist passiert? Die Timesheets waren nicht da. Zum Teil konnte das Accounting die Rechnung nicht schreiben. Und da ging es hin und her. Und dann waren die Timesheets nicht fertig. Und das hat alle wirklich Probleme. Da haben wir Jahre immer wieder dran rumgearbeitet. Und irgendwann hatten wir den Prozess so schön zentralisiert. Das lief auch einigermaßen gut. Und dann kommt der Glor und sagt, das hat aber mit selbstorganisierten Teams nicht viel zu tun. Sie sollen ihre Rechnung selber schreiben. Und dann haben wir 18 Monate gebraucht, bis die Teams ihre Rechnung jetzt selber schreiben können. Und seitdem schreiben wir die Rechnung schneller. Oh Wunder. Was ja klar ist, aber es hat halt gebraucht. Ne? Und also insofern probiere ich nicht nur agile Prinzipien einzuführen im Sinne von, machen wir jetzt Scrum oder nicht und machen wir da irgendwelche Sprint Plannings und so ein Zeugs, sondern das eigentliche Prinzip sind ja selbstautonome Teams. Und dafür brauche ich, und jetzt komme ich wieder mit meiner Idee dieser Applikation, ne? du hast diese quasi das Betriebssystem, und das muss das aber zur Verfügung stellen, damit das gehen kann. Und dann kommt das nächste Problem, ist, es reicht nicht, und das fand ich ganz faszinierend, das habe ich vor 12 oder Jahren schon gehört, wie Facebook das macht. Also sie schreiben ihre Microservices und haben sie irgendwann mal ihre Basisplattform gebaut, und dann müssen sie ihre Teams darauf zertifizieren, diese Apps, die sie dann produzieren, also ihre APIs, auch zu benutzen. Also muss die Leute ausbilden, dass sie dann die APIs benutzen können. Und das ist genau dasselbe Problem, das wir auch hatten. Wir müssen den Leuten beibringen, Rechnungen zu schreiben. Also es reicht nicht, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, sondern muss den Leuten dann auch muss den Teams dann auch zeigen, warum schreibt man Rechnung, wie schreibt man Rechnung, wie wichtig ist das. Und du glaubst nicht, also das war mein blinder Fleck immer. Vielleicht liegt das daran, dass ich halt Unternehmer bin. Da muss man manchmal Menschen erklären, dass das wichtig ist, Geld zu verdienen und dass man Rechnungen schreiben muss und warum man die schreiben muss. Und so.
Ja, und da geht viel Zeit. Das gehört aber vermutlich zu diesem Betriebssystem und der Plattform dazu, oder? Dass die Plattform auch, was ist Ausbildung genannt, aber halt auch dafür sorgt, dass natürlich die Teams, die auf der Plattform stehen, dazu gehört dann, wenn du willst, dass sie ja wirklich als Einheit funktionieren, auch ihr Business Case pflegen und unternehmerisches Denken dann da drin steckt, oder?
Das ist bei uns die große, das ist eine Geschichte, die glaube ich, bei euch bisschen noch anders ist als bei uns. Nicht schlechter oder besser, sondern einfach nur anders. Ich habe immer diese Idee oder diese fixe Idee gehabt, der Product Owner bei uns muss selber sein Geld produzieren fürs Team. Also der PO ist Return on Investment verantwortlich. Mhm. Und so möchte ich auch unsere Team, und wir haben am Anfang waren wir ganz naiv und haben gesagt, ja, jeder, der Bock hat, ein Team zu gründen, gründet halt ein Team. Damit ist automatisch Open Space Technologie, ne? Also jeder, der eine Session machen will, sagt, ich will eine Session machen, wer hat Lust mitzumachen? So haben wir die Teams gegründet.
Und wie sieht jetzt aus?
Das Teams, das hat funktioniert, also die Teams hast du zusammengekriegt.
Aber?
Die haben noch nicht produziert, weil der Mensch, der dann gesagt hat, ich finde das gut, hat noch nicht sofort begriffen, dass er jetzt auch businessverantwortlich ist.
Okay.
Und es hat 4 bis 5 Jahre gedauert, bis das wirklich verstanden worden ist. Dann sind Teams wieder eingestampft worden, also zum Teil zusammengefallen, zum Teil mal.
Aber das ist ja vermutlich eine ganz wichtige Führungsverantwortung in so einem Team, oder?
Ah ja, klar, die musst du aber dann auch verstehen. Und jetzt kommt das nächste Thema. Ich weiß, wie das bei euch ist, aber ich nenne das immer den Rucksack. Mhm. Also jeder von uns kommt mit einem Non-Agile-Rucksack, das ist die klassische Sozialisierung, in ein agiles Unternehmen.
Und die von der Uni, kommen die immer noch mit dem Rucksack?
Oh ja, die ist noch, also es wird immer schlimmer. dieses Verlernen dieser alten Habits und Sozialisierung, das dauert Jahre.
Natürlich schwer. Wir haben da einen super Trick. Ja. Wir haben ja dieses studentische Team, die einfach von Anfang an gleich in dieser Kultur groß werden.
Das ist wirklich geschickt. Und ein Aspekt zum Beispiel ist das Thema Status. Ja? Weil dann sagst du, der Product Owner ist nur eine Funktion, also ist nur eine Rolle. Mhm. So steht es in den Lehrbüchern. Dann haben wir selber Bücher darüber geschrieben, dass das so ist. Ja, ja, aber es ist halt der PO, gell? Ich will dann PO sein.
Wo steckt denn in so einer agilen Organisation Führung? Wo ist denn die da drin? Also jetzt hast du irgendwie PO gesagt, aber was ist mit der Plattform?
Also
was ist mit dem Scrum Master? Was ist mit,
also, ja, also wir sind der Meinung, dass die Scrum Master sind, die kümmern sich um die Organisation, die führen die Teams und die Product Owner. Und das ist aber genauso wie beim Kunden auch. Also wenn du ja noch nie ein Team geführt hast und noch nie ein Produkt gebaut hast, dann Leuten zu erklären, dass sie, wie sie das machen sollen, ist schwer. Und so ist das natürlich auch in einer ständig wachsenden Unternehmen. Und jetzt gibt es noch ein nächstes Problem. Du hast ja nicht nur, also es ist anders als beim Kunden. Wir sind ja noch Consulting-Organisation. Das heißt, Führung findet einmal statt über diese Rolle. Mhm. Aber Führung findet in einem Consulting-Unternehmen auch nochmal dadurch statt, dass du Erfahrung hast. Das drücken klassische Unternehmen dann dadurch aus, wir aber auch, nicht nur, dass sie sagen, es gibt sowas wie ein Junior-Level, ein Management-Level, ein Senior-Level, ein Executive-Level, da. Und diese Rollen, also diese Erfahrungslevel, die haben den Job, das Business des Consulting, also die Praxis des Consultings beizubringen.
Und wer von Scrum Master, Product Owner oder die anderen Kollegen?
Jetzt wird's spannend. Jetzt hast du manchmal einen Rollenmix, also das ist wie eine Matrix. Ne? Jetzt bist du von mir aus Senior als Berater deinem Erfahrungslevel. Und dann wäre es vielleicht hilfreich, auch diesen Senior-Aspekt als Product Owner zum Beispiel umzusetzen, weil Senior bei uns beispielsweise hat eine Business-Verantwortung, also hat eine Wertverantwortung. Aber manchmal geht sich das nicht auf, weil dann hast du vielleicht mehr Teams, als du Seniors hast. Gleichzeitig war ja die Aussage, jeder, der Lust hat, ein Team zu gründen, kann ein Team gründen. Also kann auch ein Junior ein Team gründen.
Aber es hört sich so ein bisschen an, wie wenn ihr noch am Experimentieren seid, oder?
Ja, wir sind immer noch am Experimentieren. Natürlich. Und es ist auch noch nicht fix und fertig. Es wird nur im Laufe der Jahre immer verfestigter. Und das wird bei uns dadurch konterkariert, dass wir halt ein gigantisches Wachstum hinlegen. Wir sind jetzt 90 Leute. Mhm. Und das bedeutet, du hast mehr Leute, die Kultur nicht kennen, als Leute, die Kultur kennen.
Aber wird das nicht bedeuten, dass die Leute, die Kultur nicht kennen, im Zweifelsfall vielleicht sogar eine neue Kultur schaffen?
Ja, das musst du halt verhindern.
Oder auch zulassen.
Ja, das habe ich mir lange überlegt, aber dann, das geht nicht, weil du hast ja, du sprichst eine Einladung aus. Also die Organisation an sich ist ja bereits existent und die spricht ja eine Einladung an die aus, die kommen. Das ist der Unterschied zwischen einer Organisation und einem losen Netzwerkverbund. In einem losen Netzwerkverbund könnte ich sagen, ihr könnt euch zuordnen, wir streichen euch orange an, macht, was ihr wollt. Mhm. In einer Organisation willst du ja, oder zumindest war das mein Anspruch, möchte ich gerne Menschen haben, die Lust haben, diese Organisation voranzubringen. Ist eher wie ein Verein.
Was Gemeinsames voranzubringen.
Was Gemeinsames voranzubringen.
Wenn man ganz böse mal sagt, nicht nur sich selbst voranzubringen, sondern was Gemeinsames voranzubringen.
Exakt. Also auch die Organisation mitzudenken und mit voranbringen zu wollen. Und das darf sogar aus, und das sollte auch aus Eigennutz sein, weil wenn die Organisation voranbringt, habe ich meinen Arbeitsplatz gesichert.
Und vielleicht auch was getan, worauf ich Bock habe.
So. Also du darfst ja mitgestalten. Das ist ja völlig in Ordnung. Also man darf sie ja mitgestalten und sich dann quasi seine Organisation so bauen, wie sie sich dann entwickeln soll. Also das ist der Unterschied. Also sie soll nicht so bleiben, wie ich mir das vorstelle. Überhaupt nicht. Aber sie hat ein paar Prinzipien und Werte. Und wenn die plattgewalzt werden würde durch kulturelle Einfluss von außen, dann hätte ich schon was dagegen. Dann könnte man noch darüber nachdenken, habe ich auch schon gemacht. Soweit sind wir einfach noch nicht. Das ist jetzt ein Gedankenexperiment. Wenn es denn dann so ist, dann sagt man halt, liebe Organisation, macht halt, wie ihr denkt und zieht sich zurück. Das könnte man auch machen, ja. Aber das sind wir noch lange nicht.
Was ist denn so für dich als Führungskraft, findest du für dich die größte Herausforderung? Wo knabberst du am meisten mit dir selbst?
Das war über die Jahre anders. Immer mal unterschiedlich. Ganz am Anfang war es halt zu viele Ideen. Dann habe ich versucht, das ein bisschen zurückzufahren. Wo ich am meisten mit mir hadere oder knabbere, ist tatsächlich selber immer wieder sich mir klar zu machen. Ich fühle mich manchmal wie dieser Baron von Münchhausen. Also wie gesagt, ich musste eine Organisation bauen, von der keiner weiß, wie die funktioniert, mit Ideen, von denen er nicht weiß, ob sie funktionieren. Mit Menschen, die noch nicht wissen, wie das geht, und selber weiß man auch noch nicht, wie es geht. Und gleichzeitig hast du eine Idee, wo du hin willst. Also diese Kraft nach vorne, dieses zu sagen, da will ich hin, und dann einen Weg zu finden, die anderen mitzunehmen, ohne ihnen sagen zu müssen, so geht's.
Mhm. Ja. Wobei in der Zwischenzeit wir ja auch schon, glaube ich, ein bisschen mehr Bodenhaftung bekommen haben im Sinne von, was funktioniert und was funktioniert nicht, oder?
Genau, über die Zeit merkt man dann, was geht und was nicht geht. Dann kann man aber wiederum, wie in den Organisationen, die wir beraten, muss man sich dann wieder immer wieder sagen, ja, aber vielleicht müssen sie es dann doch selbst lernen. Also, weil so dieses Zementieren in Regeln, die dann möglicherweise doch wieder zu starr sind. Und es gibt einen alten Spruch, den fand ich immer total genial. Eine gute Geschäftsführer oder CEO oder Führungskräfte oder was auch immer, die ganz oben sind, haben eigentlich nur einen Job. Dafür zu sorgen, dass wenn die Organisation zu fluffy selbst organisiert wird, die Zügel anzuziehen und in der Sekunde, wo sie zu starr wird, sie wieder auseinanderzufliegen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Stück weit meine Jobbeschreibung. Ja, ich schaue ganz häufig drauf, wo merke ich, dass zum Beispiel bürokratische Tendenzen bei uns anfangen. Und die versuche ich dann die muss ich manchmal tatsächlich mit Brachialgewalt wieder einreißen. Total schräg. Ja. Beste Beispiel war letztens unsere Trainingsrichtlinie. Also wir hatten mal irgendwann die Idee, es wäre gut, dass jeder selbst entscheidet, welches Training er machen möchte. Und da waren wir noch so wenig, da war das völlig egal. Da hat einer gesagt, wir auf dem Training fahren, ist halt gefallen. Da waren wir ein paar mehr und dann kamen die ersten HRler und die haben gesagt, naja, das müssen wir irgendwie ein bisschen einen Rahmen brauchen. Und dann hatten wir gesagt, dann habe ich gesagt, ja, okay, also vielleicht so, versuchen wir es doch mal mit einer, zu sagen, alles bis 10.000 Euro kann sich jeder ausdenken, wie er möchte. Und wenn er dann also wirklich, wirklich ein Veto einlegt, würde ich so bei MBAs, also wenn einer 50.000 Euro ausgeben will, das würde ich schon gern mitbestimmen. Daraus ist dann irgendwann geworden, maximales Trainingsbudget, ich hatte gesagt, Trainings Einzelinzidenz 10.000. Daraus ist dann geworden, aus welchem Grund auch immer, habe ich nicht genau aufgepasst, 2 Jahre lang, plötzlich waren wir bei 10.000 Euro Trainingsbudget. Und das Team muss darüber entscheiden, ob der jetzt fahren darf oder nicht. Mhm. Habe ich mir irgendwann angeschaut und das habe ich dann gemerkt, dass das immer, es wurde immer blumiger. Irgendwann haben sie dann angefangen, Leute, das hören wir jetzt auf, in der Sekunde. Wie, hören wir auf? Ab sofort gibt es wieder vollkommen freies Trainingsbudget. Und das hat einigen gar nicht gepasst. Weil wie kannst du jetzt einfach so eine Richtlinie wieder flach?
Aber so gibt es, glaube ich, ständig immer irgendwas, was nicht passt in so einer Organisation, oder? Ja. Das ist so, glaube ich, eine ständige Entropie von zu wenig und zu vielen Regeln und
ja. Und das Verrückte ist, die Regeln, die passieren irgendwie ganz von selbst. Ja? Also wirklich.
Ja, die wachsen auch von alleine.
Ja, das ist.
Ich glaube, auf der einen Seite haben wir so ein gewisses Regelbedürfnis und andererseits haben wir so ein gewisses Freiheitsbedürfnis.
Ja. Ja, dann hast du aber.
Vielleicht erwachsen manche Regeln auch paradoxerweise aus dem Freiheitsbedürfnis.
Kann sein. Ich habe so einen Aspekt, mit dem ich echt immer hadere, ist so pseudo-religiöses Glauben an die Gesetzestexte. Und dann denke ich mir immer, Moment mal. Also, Datenschutzverordnung beispielsweise, ganz geil. Und ich denke mir immer, müssen wir uns jetzt wirklich päpstlicher aufstellen als der Papst? Und. Oder die Geschichte mit dem, ich wollte jedem eine Bahnkleid 100 geben.
Und?
Ey, was bei uns ein Prozessapparat losgelaufen ist, nur deswegen, weil der unser Finanzminister ja sagt, wenn du sowas machst, dann musst du beweisen, dass sich das amortisiert.
Sonst ist Geld wert der Vorteil.
Das ist Geld wert der Vorteil. Und dann denkst du dir, erstmal lieber, du hast doch Vollschaden, du hast einen totalen Schuss, ja? Was soll das, ja? Und dann haben sie bei uns abgestimmt, ob sie das jetzt haben wollen oder nicht. Und dann dachte ich, ey, alles, was ihr machen müsstet, ist 7 Reisen rausfinden oder 8, wo ihr ab und zu mal hinfährt und glaubhaft machen, dass das wahrscheinlich so sein wird, dass er diese Fahrt. Und dann macht er einmal einen DIN-A5-Zettel und dann packt er in eure. Das muss man halt einfach machen. Das ist doof, ja. Und dann hast du das. Ja. Und dann fertig.
Vielleicht liegt das Regelbedürfnis an unserem Land, aber vielleicht liegt es auch, naja, wo auch immer. Ich habe eine ganz andere Frage. Wenn wir jetzt, wir haben ein bisschen auf uns selbst geguckt, wenn wir mal auf unsere Kunden gucken, auf eure Kunden gucken, was für Fehler haben wir da vielleicht, also wir in der Beratung, die Kunden gemacht und worauf sollten wir jetzt, wenn wir jetzt weiter Agilität wachsen lassen, unterstützen, wo sollte man besonders hingucken und aufpassen?
Also vorausschicken muss ich, ich glaube, wir müssen uns erstmal alle Fehler, die wir gemacht haben, verzeihen. Weil die sind alle in bester Absicht und in Unwissenheit passiert. Ne? Und Fehler haben wir ohne Ende gemacht. Der heftigste Fehler war der zu sagen, wir brauchen kein Management vor 15 Jahren.
Oh ja, das war halt immer noch rum.
Das war der Fehler Nummer 1. Ne? Und der tut wirklich weh, weil der natürlich sofort erzeugt, dass du in einer Organisation, wo du die Manager brauchst, sagst, du brauchst die Manager nicht, das geht nicht. Das war eine bescheuerte Idee.
Ja, A, wegen den Menschen bescheuert und B, weil du ja irgendwie doch Führung brauchst. Die ist ja nicht verschwunden, die ist ja vielleicht nur anders definiert und verteilt und
dann anderen Werten versehen. Ich weiß, wir haben auch über euer Unternehmen und dich schon mal ein bisschen gesprochen. Ich glaube, das ist bei dir genauso, obwohl du hast als Berater schon ein bisschen was mehr gesehen gehabt. Aber ich werfe unsere agilen Szene tatsächlich vor, dass wir ja gar keine Ahnung hatten, wie Unternehmen gesteuert werden. Also die ersten, die da losgelaufen sind, und das ist in den USA genauso gewesen, hatten überhaupt keine Ahnung, wie so eine Corporation funktioniert. Im besten Fall waren sie mal gerade ein guter Projektmanager von irgendeinem etwas größeren Projekt gewesen. Und ich erinnere mich nur an 2 oder 3 Leute, die ich im Laufe, ganz am Anfang kennengelernt habe, die auch mal in dieser verantwortlichen Position schon mal gewesen waren, so Development Manager oder sowas. War der Bob Schatz beispielsweise, war einer von denen. So, das heißt, wir sind auf diese Organisation losgegangen, ohne überhaupt zu wissen, was wir da tun.
Und vielleicht manchmal auch mit etwas hehren Zielen, kann das sein?
Ah, ja, klar. Und einerseits ist das natürlich gut, weil wenn das ist der Klassiker, ne? Wenn du Seiteneinsteiger bist, traust du dich Dinge, die als derjenige, der drin aufgewachsen ist, kriegst du ja gar nicht, also siehst du ja gar nicht. Also irgendwie hatte es was Gutes und gleichzeitig haben wir möglicherweise auch zum Teil gar nicht verstanden, welche Probleme die haben. Es hat sich im Laufe der Jahre verbessert. Ein Klassiker war, den erzähle ich auch mal, ist total lustig, werde ich nie vergessen, ein Riesenprojekt und dann fangen wir das an und das ist alles super und es rennt, also war sau anstrengend, aber dann stellt ja plötzlich jemanden ein und ich war total angepisst, weil das hätte er ja auch bei mir haben können, so eine Projektassistenz. Und ich habe gedacht, oh Mann, warum musst du denn da jetzt noch mal für günstig Geld eine Projektassistenz? Und dann hat er gesagt, nee, das sagt er zu uns, das brauchen wir deswegen, weil der muss die ganze Zeit die PowerPoints malen. Dann sag ich, ja, was denn für PowerPoints? Na, Organigramme. Was für Organigramme? Na, die wir jetzt jedem Manager ununterbrochen schicken müssen. Ja, warum das denn? Naja, weil wir als Organisation so ticken. Jeder muss immer wissen, in welchem Kästchen er sitzt. Und zwar am laufenden Meter. Und das ist bei uns halt wichtig, ob eine Linie gestrichelt, gedottelt oder doppelt gestrichelt oder wie auch immer ist. Ja? Und auf so eine Idee wäre ich ja nicht mal im Ansatz gekommen, ja. Das hatte der kannte seine Organisation, machte das. Und so Sachen haben wir im Laufe der Jahre halt gelernt. Wir sind von einem Fettnäpfchen ins nächste gesprungen.
Was wäre so die große Empfehlung, die du jetzt, wenn wir weiter mit Agilität voranschreiben, unseren Kunden geben würdest? Aus diesen ganzen Fettnäpfchen heraus?
Ja, die große Empfehlung ist, vielleicht noch einer Sache, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich war immer ungeduldig. Und zu begreifen, dass diese Veränderungen dann doch länger dauern, als man selbst glaubt, wenn man sich selbst schon 5 Jahre Zeit gibt. Ja, ich glaube, dann muss man rechnen, dass es vielleicht noch länger dauert. Das ist die eine Empfehlung. Und die andere, das haben wir schon früh verstanden. Also ich glaube daran, dass man etwas erfahren muss. Ja. Also wenn ein Unternehmen anfangen will, dann sollten sie möglichst wenig darüber nachdenken, was alles passieren könnte. Und einfach mal anfangen. Also und möglich, natürlich so, dass nicht großartig was passieren kann. Also man wird nicht das absolut dramatischste Projekt, in dem alles schiefgehen kann. Vielleicht sollte man es trotzdem tun, aber vielleicht mit etwas anfangen, wo man eine Erfahrung machen kann. Mhm. Und das mal begleiten, ja, damit man mal erfährt, was passiert. Das empfehle ich immer allen. Und wo geht die Reise hin? Ich glaube, die ist vorgezeichnet und die ist eigentlich glasklar, wo die Reise hingeht. Die Frage ist nur, ob sich das die Unternehmen trauen zu machen oder ob sie lieber draufgehen, dabei ist nichts zu tun.
Und die Reise geht wohin, deiner Meinung nach?
Kleine Organisationseinheiten. Also in Konzerne aufspalten, in große Abteilungen kleiner machen, in echtes Entrepreneurtum, weil denen, die das nicht machen, werden die Leute weglaufen. Oder sie werden aussterben. Das gibt es ja auch. Ne? Sie leben halt noch als Dinosaurier vielleicht 10 weitere Jahre und dann werden sie gekauft oder werden vom Aktienmarkt abgestraft, die CEOs. Merkt man ja gerade. Ne? Passiert ja gerade.
Ja.
Und jetzt kann man sagen, das ist eine Management-Mode. Konzerne aufbauen, Konzerne zerschlagen, Konzerne aufbauen, Konzerne zerschlagen. Aber ich glaube,
wenn du dir sowas wie Google oder Apple anguckst, die sind ja noch alles andere als klein, oder?
Ja, aber sie sind in Wirklichkeit intern klein. Also intern haben sie sich in kleine Einheiten aufgesprungen. Und Apple war immer klein. Das nicht vergessen. Also Apple ist nicht so Apple ist ja nicht so riesig von der Organisation her, wie das so eine Google ist oder eine wie Amazon oder was. Apple hat auch viele Leute, aber der Kern. Wie könnten die das sonst schaffen, mit 7 Managern, die alle hochgradig inhaltlich verantwortlich sind, so einen Laden zu leiten? Nur deswegen, weil sie klein bleiben und hochgradig spezialisiert.
Müssen wir mal angucken, weil ich habe mal so ein bisschen den Eindruck, dass wir vielleicht viele Vermutungen haben über, wie diese Firmen funktionieren, aber so richtig wissen, tun wir das?
Das ist das nächste Thema. Ja, das ist,
aber das ist doch.
Das ist etwas, was ich weiß auch nicht, warum ich das nie gemacht habe. Ich habe da immer drüber nachgedacht, das müsste man jetzt machen, aber dann kommt der Tag. Also eigentlich müssten so die Agile Cracks, die müssten sich eigentlich mal zusammentun zu einem großen Reisebus losfahren oder was weiß ich. Und müssten die alle mal besuchen fahren. Wie funktioniert Google und Apple und Facebook und Hire? Wirklich, ja. Weil was wir zum Großteil haben, sind Texte, Bücher, tolle Bücher wie Humanocracy, Case Studies von der Harvard Business School, YouTube-Videos, aber jetzt mal ein Jahr bei Hire gearbeitet und rausgefunden, wie haben die denn das jetzt wirklich gemacht mit dieser super Entrepreneurship, Microservices am laufenden Meter überall. Ich meine, das ist ja die Faszinierung. Ich finde, das ist ja das, was mich völlig erschrocken hat vor, was, 4 Jahre? Also ich gehe zum Drucker-Forum hier in Wien, das ist immer im November. Super geniale Konferenz übrigens. Und da sitzt da jemand auf der Bühne, von dem habe ich noch nie was gehört und dachte, was will denn, keine Ahnung, wer das ist, irgend so ein Chinese. Und dann erzählt der Gary Hamel und wie sie nicht alle heißen, und erzählt, ja, super Wahnsinn und das ist gigantisch. Und ich hatte von diesem Unternehmen nie was gehört. Ja, also größte Kühlschrankhersteller des Planeten. Kennst du nicht. Hat ja nur 450.000 Mitarbeiter und sitzt und macht halt mehr Kühlschränke als und Waschmaschinen als Miele. Ja, also an einem Tag macht Miele so viel wie die, also andersrum. Die machen an einem Tag so viel wie Miele. Und dann erzählt er, dass der nur ausschließlich kleine Einheiten hat, wo jeder Entrepreneur ist. Und er erklärt eine Microservice gebaute Organisation. Da sage ich, Moment, wieso? Stopp, langsam. Wie kann denn in China, und ich bin jetzt Leute, ich bin wirklich, also überhaupt nicht chauvinistisch, aber auch ich habe natürlich solche Bilder im Kopf, totalitärer Staat und von oben und Hierarchie und weiß ich nicht alles. Und dann erklärt er mir, dass all das, was wir Organisationen in der westlichen Welt uns vorstellen, was es sein müsste, baut er seit 30 Jahren und hat er halt. Aber nicht in der Variante wie, was weiß ich, hier am Anfang Spotify mit ihren 100 Teams oder was, ja, und so, oder in Berlin irgendwelche größeren Grown-Ups, die da jetzt vielleicht 50 Teams rumlaufen haben und dann auch nur in der IT. Nee, der hat die ganze Firma so organisiert. Und mach das mit 100.000 Leuten. Da bin ich schon vom Stuhl gefallen. Und dann habe ich mal angefangen nachzulesen und dachte, okay. Deswegen geht's dahin. Da geht's hin.
Ja. Aber an dieser Schulbus ist, glaube ich, auch wichtig, da mal wirklich zu gucken. Weil ich bin mir auch nicht sicher, wie viel davon jetzt Narrative sind, die wir immer hören. Ja. Und inwieweit die Narrative dann und das tatsächliche Tun dann zusammenpasst. Weil wir kennen es, glaube ich, von den eigenen Firmen. Ja. Da gibt es auch viel, was auf der Konferenz gezeigt wird. Und wenn du dann dahinter guckst, sehen die Dinge manchmal anders aus als auf der Konferenz.
Ja, wir haben zum Beispiel uns ein bisschen Insights von Burzok geholt und haben die zweimal eingeladen und Vorträge gehalten und wollten dann auch wissen, wie das Backoffice funktioniert von denen. Da wird ja immer erzählt, dass die haben nur 50 Leute da sitzen. Das ist auch schon, das ist wirklich so, 50 bis 60 sind das. Da weltweit managen für ihre 15.000 Mitarbeiter. Aber dann kommt dann irgendwann doch sehr deutlich raus, es ist halt eine sehr strukturierte Arbeit, die da machen. Also das kannst du in den Teams abfrühstücken. Und wenn du halt den Teams ihren Raum organisierst und das für die übernimmst und gibst denen die Dienstwagen und sowas, das ist halt eine Plattform. Mhm. Und dann kann natürlich, jetzt kommen wir wieder das Know-how, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen dort ihre Nachbarschaftsbetreuung machen, die das natürlich im Ort selber alles managen können, aber die wissen ganz genau, was sie tun, weil die stellen natürlich nur Leute ein, die wissen, wie man pflegt. Mhm. Also da gibt es das Problem, nicht zu wissen, wie man pflegt. Also das gibt's halt nicht. Das ist dieses andere Problem, das wir ständig haben, dass wir ständig neue Geschäftsfelder aufmachen. Und insofern stimmt das Modell komplett? Die sind tatsächlich so selbst organisiert, wie man sich das nur vorstellen kann. Die haben aber ein sehr stabiles Businessmodell. Das ist bei Hire nicht so. Aber da war ich noch nicht. Also, habe ich natürlich.
Also, wir organisieren immer mal diese Busreise mit den ganzen Leuten, die behaupten, die wissen, wie agile Organisationen funktionieren, und gucken uns mal an, was von diesen ganzen Visionen in der Wirklichkeit existiert. Ja. So, eine letzte Frage und dann Schluss. Wenn wir hier zusammenarbeiten als Boris Gloger und Wiebers, was bringt das eigentlich unseren Kunden? Weil du hast ganz am Anfang gesagt, wir machen das ja alles wegen Mehrwert für den Kunden. Welchen Mehrwert schaffen wir denn zusammen?
Nee, wir sind ja noch gerade
dabei. Dein Wunsch?
Ja? Was ich mir wünsche, ist, ich wünsche mir, also es gibt Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum das eine super gute Idee ist. Also, der eine ist, dass wir mitkriegen, dass Kunden plötzlich Anfragen machen, die kann überhaupt kein deutsches Unternehmen abfrühstücken alleine. Also da musst du tatsächlich nach Tata anrufen und sagen, schick mir mal 2000 Scrum Master. Die können das halt, wir können das nicht. Es gibt in Deutschland einfach keinen Laden, der das hinkriegt. Solche Anfragen gibt es aber plötzlich. Vollkommen irre. Also die eine Geschichte. Ich glaube, dass wir dann braucht es, also sie nennen das ganze Thema Konsolidierung, die wird jetzt stattfinden. Die hat in den USA stattgefunden und die wird auch in Europa stattfinden. Das ist der eine Grund. Aber du hast ja nach Mehrwert gefragt. Also das wäre ein Mehrwert, ne? Dass man in der Lage ist, überhaupt diese Problemlage bei den großen Anfragen zu bedienen. Also deswegen müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen anders aufstellen, alle miteinander. Aber das Zweite ist, und das ist für mich nochmal viel wichtiger, es braucht ein Gegengewicht zur, und das war ja mit ein Anspruch, den ich auch hatte, das war der vierte Grund, es braucht noch ein Gegengewicht zu der klassischen Unternehmensberatung, die es ja schon ewig in 3 Tage gibt. Also ich habe immer in meiner naiven Borniertheit, war ich immer völlig geschockt, wie man als klassisches Unternehmen, das lernen will, das mal agil werden will, zu den klassischsten Unternehmensberatungen gehen kann, die es gibt, die einem sagen, jetzt kannst du auch bei uns agil machen.
Das ist ein bisschen so ein Widerspruch, ja.
Irgendwie komisch, oder? Also du gehst zu dem, der jahrelang erklärt hat, wie es geht und der dich in Wirklichkeit ja mit seiner Beratung nicht so gut beraten hätte, sonst bräuchtest du ja jetzt die Beratung in die Agilität nicht, also wenn das gestimmt hätte. Und dann gehe ich wieder zu dem und lass den jetzt mir erklären, also übrigens mal was Neues, machen wir doch Agile. Also wir schmeißen alles, was ich dir vorher gedacht habe, in den Haufen. Das habe ich nie verstanden. Und den Player, der das machen kann, den gibt es noch nicht. Also der wirklich in der Lage ist, auf dem Niveau, auf der Flughöhe mit den Firmen zu arbeiten. Den müssen wir noch machen.
Na dann.
Und das ist, glaube ich, das, was wir hinkriegen müssen miteinander. Und warum nicht wir zwei?
Wahrscheinlich nicht Kollegen, nur wir zwei, Kollegen, sondern wir nehmen noch mindestens Raphael mit.
Genau, also ich meinte jetzt mit wir zwei als Unternehmen. Also warum nicht wir als weil von den Werten sind wir sehr ähnlich. Von den Anschauungen auch. Und ich weiß nicht, wie das bei dir, können wir jetzt hier sagen, das wäre vor 10 Jahren nicht gegangen oder vor 15 Jahren, glaube ich. Da wollte, also ich, kann ja nur von mir sprechen, da wollte ich, glaube ich, zu viel selber.
Ich glaube, das wollten wir alle, genau. Das willst du vielleicht am Anfang von so einem Startup sowieso.
Ja.
Genau. Und irgendwann lernt man das vielleicht zusammen, es dann doch irgendwie besser ist.
Ja, und es ist vielleicht auch ein Stück weit dem Erfolg geschuldet. Weißt du, also irgendwie ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin völlig anders drauf als vor 15 Jahren, wo ich nicht wusste, ob es funktioniert. Jetzt kannst du mal ein Businessproblem haben und dir rennt mal ein Kunde weg oder so und du hast vielleicht auch mal wegen den Krisen jetzt es gibt ja immer Probleme, du hast ja gerade gesagt, irgendwas ist immer zu tun. Das ist schon wahr. Aber es ist eine Grundberuhigung da, dass das, was man macht, schon funktioniert. Das ist eine völlig andere Haltung als vor, oder ein völlig anderes Gefühl als vor 15 Jahren, als du gedacht hast, okay, kann man überhaupt mit Scrum, also habe ich angefangen, ne? Kannst du mit Scrum Geld verdienen? Also will einer so eine Zertifizierung kaufen, wie kriegen wir das überhaupt hin? Also, und die alle Leute sagen, 2400 Pros, was du erzählst, ist ja vollkommener Schwachsinn. Das geht ja nie. Wie die Leute sollen selber denken. Was wie keine Lastenhefte und du denkst dir, ja, aber warum soll das nicht gehen? Und musst Leute überzeugen. Und heute sagen sie ja, lass uns agil werden. Und dann denke ich, ja, super, also das Thema ist durch, ja. Dann wissen sie immer noch nicht, was sie kaufen wollen, aber ist ein ganz anderes Umfeld.
Ja, das stimmt. Gut, das waren so meine Fragen, die ich an dich hatte. Einfach damit vielleicht auch die Zuhörer so ein bisschen mitkriegen, was wir so denken. Das letzte Mal hatte ja der Boris mich interviewt. Also falls ihr das noch wissen wollt, dann müsst ihr auf den Link, den der Raphael irgendwie hier noch reinbaut, draufklicken. Und in diesem Sinne würde ich als Interviewer wieder zurück an Raphael geben.
Danke, lieber Malte. Ja, lieben Dank. Vielen lieben Dank für spannende Fragen, Malte. Vielen lieben Dank für noch spannendere Antworten, Boris. Ihr werdet den Link quasi auf Boris Gloge und die Vibers natürlich in den Shownotes finden. Wenn ihr das spannend fandet oder wenn ihr euch denkt, das, was der Boris gesagt hat, das sehe ich anders, dann schreibt uns auf podcast@vibers.com. Vielleicht wird es noch weitere Folgen dieser Art geben. Ich wünsche euch einen guten Tag. Nutzt eure Chancen und gestaltet eure Umwelt.
Ciao.
Lasst es euch gut gehen.